The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Face of Death. Mein Name ist Bella und da drüben sitzt Hatti. Hallo.
Hallo, winke, winke. Wie geht es euch? Mir geht's gut. Bella, hoffe ich auch. Wir hatten heute, ein leichtes Zusammenfindungsproblem. Also wir wollten ja eigentlich den Podcast schon am Montag aufnehmen. Ich bin ehrenamtlich im Rettungsdienst tätig. Da hat es bei uns ein bisschen leider gebrannt. Da musste ich helfen, ja. So drücken wir es mal aus. Deswegen kommt die Folge etwas später. Ich hoffe, ich schaffe das heute noch auf den Donnerstag, sie hochzuladen. Und Bella und ich, wir haben jetzt auch gerade im Vorfeld schon mal ein bisschen geplauscht. Es wird ab der nächsten Folge und dann auch im neuen Jahr die neue Podcast-Folge nicht mehr montags erscheinen, sondern donnerstags, weil, Bella, ihr erinnert euch, ja hin und wieder mal zwischen Leipzig und Köln pendeln muss. Und das Problem ist, wenn wir montags aufnehmen, es gibt manchmal Monate, da hat der Monat 5 Montage, so habe ich es verstanden, ne?
Ja, und dann kommen wir mit unserem 2-Wochen-Rhythmus immer, laufen wir wieder genau entgegen sozusagen. Wir hatten uns das ja so gedacht, dass wir immer abwechselnd, einen Montag bin ich da, dann nehmen wir auf. Dann bin ich da, dann nehmen wir auf. Und sobald es aber da eine Verschiebung gibt, haben wir einfach ein Problem, weil dann fällt das plötzlich wieder auf einen Leipzig-Montag.
Ja, das. Ja.
Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, einfach keinen Montag mehr zu nehmen, ja, obwohl der Tag eigentlich immer gut passte. Jetzt haben wir gesagt, donnerstags, da bin ich definitiv nie in Leipzig. Und dann wird das hoffentlich gut werden. Alle 2 Wochen.
Das krieg ich hin. Ja, ich hab früher donnerstags auch mal einen Aufnahmetermin gehabt in meinem Geocaching-Podcast, aber da ich den ja nicht mehr, oder ich bin, den Podcast gibt's noch, aber bin da ausgestiegen. Deswegen passt das mal. Ich bin da nicht relativ flexibel. Ja. Ich kann eigentlich nur dienstags nicht. Zu der Zukunft des Podcasts. Also, oh Gott, das hört sich dramatisch an. Nein, also für die nächsten Folgen. Schlecht formuliert. Wir werden in 2 Wochen, also sprich, heute ist der 6., wir werden am 20., also kurz vor Weihnachten, Weihnachtsfolge rausholen. Mal gucken, vielleicht findet Bella was Weihnachtliches. Eine Weihnachtssonderfolge, wie wir es euch versprochen haben. Ja, können wir euch leider nicht liefern. Bella hat zu wenig geliefert. Outtakes.
Was? Du erzählst mir jede Woche, wie viel du wieder rausgeschnitten hast, was da alles im Vorfeld für
Scheiße. Ja, aber das sind insgesamt 5 Minuten oder so. Das lohnt nicht. Naja, wir sammeln noch mal ein bisschen.
Soll mir recht sein.
Ja, wir werden auf jeden Fall am 20. noch mal eine Folge aufnehmen und dann werden wir ein ganz kleines Päuschen machen. Die nächste Folge wäre am 3. Januar 2019. Wir wollen es probieren am 10. Januar 2019 was zu machen. Ist aber ein bisschen in der Schwebe. Im schlimmsten Fall wird es der 17. oder vielleicht der 11., keine Ahnung. Wir sind da so ein bisschen noch in Terminfindung, aber der 10. ist dann safe. Ja,
wegen halt Silvester und Weihnachtsurlaub, ne, müssen wir halt.
Wir fahren alle irgendwie gucken. Wir fahren alle irgendwie weg und wir könnten das jetzt machen, wie viele andere Podcasts das auch machen. Ich könnte jetzt sagen, Bella, was trinkst du denn heute, um diesen Podcast aufzunehmen?
Oh, gut, dass du fragst. Soll ich ehrlich antworten?
Ja, mach doch, ich weiß es ja.
Heute ist es ein leichter Grauburgunder hier in meiner rechten Hand. Und er mundet sehr gut, muss ich sagen. Ein schönes Bouquet.
Siehst du, und ich freue mich schon, wenn ich Bella treffe. Bella und ich, wir werden Wein trinken. Wir werden so viel Wein trinken. Ich werde irgendwann mal nach Köln fahren. Wir trinken alles. Also wir trinken kein Kölsch.
Ich wollte gerade sagen, hier muss man ja Kölsch trinken.
Ja, das wird man.
Aber gut, wir trinken Wein.
Okay. Ja, ich trinke einen Kaffee heute. Normalerweise trinke ich immer einen Hefe, aber ich habe gesagt, nach der Aufnahme, ich gehe in unsere Pizzeria noch da. Das sind sehr nette Bedienung und Pizzabäcker, mit denen trinke ich dann noch ein Bierchen. Und deswegen werde ich hier Kaffee trinken. Mensch, das war eine Brücke. Pizza, das war das richtige Stichwort. Himmel, boah, war der gut. Was habe ich eine Brücke gebaut? Pizza, ja, ihr habt es gelesen. Es geht um Pizza in diesem Podcast. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe von diesem Fall noch nichts gehört und der ist ja noch gar nicht so alt. 14, 15 Jahre?
Hatte.
Kanntest du das echt? Kanntest du den Fall?
Ja.
Ich habe da vorher nie von gehört. Aber der ist ja erst 14, 15 Jahre alt. Älter ist er doch noch gar nicht, ne?
Nee. Also ich wusste halt immer Collarbomb Case oder Collarbomb Murder, so wird das halt oft ja auch betitelt. So im deutschsprachigen Raum ist es eher Pizzabomber oder irgendwie der Pizzamord oder keine Ahnung, immer irgendwas mit diesem Pizza, obwohl das ja, wie ihr nachher hören werdet, eigentlich nur eine Randbemerkung ist. Aber naja, wir haben jetzt den Titel auch so gewählt, dass beides drinnen vorkommt, weil wir nicht wissen, wenn jemand sich darüber informieren will und eben das sucht, keine Ahnung, ob der jetzt das Amerikanische sucht oder den deutschen Begriff. Genau, aber es geht in Teilen um Pizza.
Ganz genau.
Können wir mal so festhalten.
Wenn wir euch das jetzt so ein bisschen schmackhaft gemacht haben, auch wenn es jetzt wirklich nicht so schön ist, was wir euch jetzt erzählen, denke ich doch erstmal, wir hören in den Fall hinein.
Es ist der 28. August 2003, als ein gewöhnlicher Pizzafahrer aus Erie, Pennsylvania, zu einer menschlichen Bombe wurde. Brian Douglas Wells war von einem Unbekannten eine Bombe umgeschnallt worden, um ihn zu einem Bankraub zu zwingen. Der verzweifelte Mann tat, was ihm befohlen wurde, und explodierte am Ende vor den Augen der Polizei. Doch war er wirklich unschuldig von Gangstern für ihre Zwecke missbraucht worden?
Tja. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt oder wie wir jetzt diesen Podcast beginnen, musste ich erstmal drüber nachdenken. 30 Jahre lang Pizza, 30 Jahre lang ist der Pizza gefahren, ne? Ich dachte immer, das ist mal so ein Nebenjob von Studenten oder sonst irgendwas, aber 30 Jahre lang. Ja, worum geht's? Brian Wells, 1973 hat er die Highschool abgebrochen und arbeitet dann, wie ich gerade erzählt habe, 30 Jahre lang als Pizzabote in der Pizzeria Mamma Mia. Gibt's auch bei uns hier, Mamma Mia, komischerweise. Er galt als guter und zuverlässiger Mitarbeiter. Niemand in dem kleinen Städtchen hätte gedacht, dass dieser ruhige Mann bald in die Geschichte der amerikanischen Kriminalfälle eingehen wird. Am Nachmittag des 28. August 2003, also wie ich gesagt hatte, 15 Jahre, klingelte das Telefon in der kleinen Pizzeria. Es ist 13.30 Uhr, als ein Unbekannter zwei Pizzen an einer Adresse bestellt, die der Telefonist zunächst nicht versteht. Er gibt den Hörer an Wells weiter, der die Adresse zu kennen scheint und den Auftrag annimmt. Kurz darauf fährt er dann los, um zwei Pizzen an dieser Adresse außerhalb der Stadt Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania auszuliefern. Es handelt sich dabei um den abgelegenen Sendemast eines lokalen Fernsehsenders. Also wenn ich sowas höre, würde ich jetzt immer denken, wo haben irgendwelche Kiddies sich eine Pizza bestellt oder so, ne? Also so hört sich das für mich an. Ja, ich meine, wer lässt sich eine Pizza an Sendemasten bringen, ne? Doch anstatt wie gewöhnlich einfach die Pizzen abzuliefern und wieder zu fahren, traf Wells dort auf mehrere Personen, mit denen vereinbart war, Wells eine Bombenattrappe um den Hals zu legen. Also man muss sich überlegen, Pizzamann fährt hin und kriegt so eine Bombenattrappe um den Hals kriegen. Mit dieser Attrappe sollte er anschließend die Filiale einer lokalen Bank ausrauben. Im Falle einer Verhaftung sollte er vortäuschen, drei Afroamerikaner hätten ihn überfallen und zum Anlegen des Sprengsatzes gezwungen. Doch irgendwas lief hier absolut schief. Statt Wells, wie besprochen, eine Attrappe umzwängen, wollten die Personen eine echte Bombe verwenden. Wells bemerkte dies und wollte fliehen. Wurde aber mit Waffengewalt festgehalten. Man legte ihm die echte Bombe um und befahl ihm, die PNC Bank auf der Peach Street zu überfallen. Alles, was er dazu benötigte, war ein kleiner Zettel. In der Folge würde er weitere Zettel dann erhalten. Also, Ich nehme es mal ein bisschen vorweg. Das wird so eine kleine Schnitzeljagd. Jetzt also die Hörer, die Geocacher sind, das ist so ähnlich wie Geocaching, bloß mit Bombe.
Bombe umhalten. Ja. Schöner Vergleich.
Ja, wenn er dieses befolgt, würde die Bombe am Ende entschärft. Also es wird Bella euch gleich erzählen, es wird eine Schnitzeljagd stattfinden. Anhand dieser Zettel gehe hin, finde Zettel, sammle Informationen, gehe weiter. Beim Geocaching ist es genauso. Gehe hin, finde Informationen, löse Rätsel, gehe weiter. So ähnlich passt es jetzt hier auch. Nur hier hat der gute Pizzabote, was ich echt skurril finde, kriegt er hier eine Bombe um den Hals gehängt. Aber was ist dann passiert?
Ja, er versucht natürlich dann diese Aufforderung auf den Zettel zu befolgen und fährt dann also zu dieser PNC-Bank. Wenig später betrat er diese Bank auch und reichte dem Kassierer dann den Zettel, den er dafür bekommen hatte, rüber. Auf diesem Zettel stand der Text: Versammeln Sie Angestellte mit Zugangscodes zum Tresorraum, machen Sie schnell und füllen Sie eine Tüte mit $250,000. Sie haben nur 15 Minuten. Dann hob er sein Shirt. Dann, also darunter war dann zu sehen ein kleines, schweres, so kästchenartiges Ding, das um seinen Hals hing. Und laut der Notiz, und wie wir ja jetzt auch schon wissen, handelte es sich um eine Bombe. Und zwar nicht nur um eine Attrappe, sondern um eine echte Bombe. Der Kassierer versuchte dann Wells zu erklären, dass es zu diesem Zeitpunkt absolut keine Möglichkeit gäbe, in den Tresorraum zu gelangen. Und füllte stattdessen dann die Tüte mit Bargeld aus der Kasse. Mit 8.702 Dollar ging Wells dann schließlich raus aus der Bank. Hat es also nicht ganz geschafft, die Summe zu besorgen, aber immerhin. Sprang in sein Auto und fuhr dann davon, um die nächste Aufgabe zu erfüllen. Doch schon das zweite Ziel der Schnitzeljagd sollte er eigentlich schon nicht mehr erreichen. Nur 15 Minuten, nachdem er die Bank verlassen hatte, wurde Wells durch eine Polizeistreife gestellt. Denn Kunden, die sich in der Bank aufgehalten hatten, hatten die Polizei gerufen. Daraufhin wurde halt umgehend eine Fahndung eingeleitet. Gefasst erzählte Wells dann nach der Verhaftung den Polizisten, er sei halt am Sendemast von drei Männern überwältigt worden und eine mit Zeitzündern versehene Bombe sei an seinen Hals befestigt worden. Also er tut alles wie geplant sozusagen. Er sei dann mit einer Schusswaffe vorgehalten, gezwungen worden, diesen Banküberfall zu begehen, was er ja auch tat. Und Wells sagte halt immer wieder, er habe nicht viel Zeit und die Polizisten müssten ihm helfen. Er flehte immer wieder an, ihm von diesem Ding an seinem Hals zu befreien, doch niemand konnte oder wollte sich eben dieser Gefahr aussetzen, weil auch den Polizisten war bei der Verhaftung klar, dass es eine echte Bombe ist. So musste Wells dann gefesselt auf dem Asphalt sitzend warten, während sich dann die Sprengstoffexperten durch den Verkehr von Erie quälten. Und es gibt so Kameraaufnahmen. Es waren halt damals auch schon direkt Kamerateams von den lokalen Fernsehsendern vor Ort, die das alles gefilmt haben dort auf so einem Parkplatz. Da sieht man halt auch richtig, wie er so in Panik gerät. Man sieht halt, wie er auf dem Asphalt so hin und her robbt, als würde er irgendwie die Bombe an seinem Kragen dadurch irgendwie loswerden können. Doch es ist halt alles vergebens. Nur 3 Minuten, bevor die Spezialkräfte dort ankommen, explodierte tatsächlich der Sprengsatz und schlug Wells ein faustgroßes Loch in die Brust. Er starb kurze Zeit später noch am Tatort. Einige sind auch der Meinung, eigentlich muss er direkt gestorben sein. Man sieht auf den Videos, dass er danach sich noch ein bisschen bewegt. Aber ich vermute mal, das können auch so Nervenzuckungen sein. Jedenfalls verstirbt er. Die Videos muss man sich nicht unbedingt angucken. Es blendet auch aus in dem Moment, wo es explodiert. Man sieht den dann eigentlich nur noch liegen. Es ist nicht wirklich blutig. Also es ist tatsächlich, es klingt schlimmer, als es ist.
Naja gut, es ist ein Mensch gestorben. Das ist mal ganz...
Ja, nein, ich meine jetzt so von Splatter.
Nein, das sieht man da nicht. Das kann ich bestätigen. So schlimm ist das nicht, was man da sieht. Man kann jetzt sagen, dass aus einer sogenannten Geiselnahme jetzt ein Mordfall geworden ist. Die Polizei fängt dann nämlich an, unverzüglich Beweismaterial zu sichten. Gibt ja eine Menge davon. In Wells Wagen entdeckt man einen 60 cm langen Spazierstock. Ein total raffiniertes, konstruiertes Gewehr ist das nämlich, Marke Eigenbau. Man hat also Spazierstock getarnt als Gewehr. Die Bombe selbst war ebenfalls ein Marke Eigenbau. Sie bestand aus 2 Teilen von einem Metallkragen aus 3 Reifen mit 4 Schlüssellöchern und einem Zahlenschloss mit 3 Ziffern sowie ein Metallkästchen, in dem sich 2 15 cm lange Rohrbomben befunden hatten. Geladen mit Rauchpulver, rauchschwachen Pulver. Der Metallkragen war wie, ja, wie so eine große Handschelle um den Hals von Wells geschlossen und ja, hing da halt.
Das sah auch richtig aus wie so eine
Handschelle. Ja, 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 genau.
Die eine Seite einer Handschelle, nur ein
ja, genau, das hing da einfach so dran. Das sah echt, echt skurril aus. Die Ermittler sahen sofort, dass die Bombe mit professionellem Werkzeug hergestellt wurde. Zu der Vorrichtung gehörte auch zwei Sunbeam Küchentimer. Ja. Irgendeine Marke, Sunbeam,
ja.
Und einem elektronischer Countdown-Timer mit zwei Drähten, die allerdings miteinander nicht verbunden waren. Attrappen, die von möglichen Entschärfungsversuchen wohl abschrecken sollten, sollte das dann nämlich darstellen. Also man konnte dann sehen, okay, da hat man halt irgendwelche Fakes eingebaut, um bei solchen Entschärfungen da dem vorzubeugen. Ich meine, gut, wir sind jetzt hier keine Bombenentschärfer oder so, aber ich denke und hoffe.
Das verwirrt wahrscheinlich erstmal irgendwie.
Ich denke, ich denke und hoffe, dass diese Bombenexperten wissen, dass sowas auch sein kann, dass man da noch irgendwelche Attrappen mit reinbaut. Also. Man kann auf jeden Fall sagen, dass dieser ganze Apparat, den da bei Wells um Hals gebastelt wurde, der war total rätselhaft. Also es war richtig spooky, also irgendwie alles ganz, total undurchsichtig. Dann fand man schließlich eine handgeschriebene Notiz in Wells Wagen, wie die die seine Aussage kurz vor seinem Tod zu belegen schien. Sie waren an die Bombengeisel adressiert und instruierten Wells, die Bank zu überfallen und $250,000 zu fordern. Haben wir ja gerade gehört, stand auf diesem Zettel drauf. Anschließend sollte er weitere komplizierte Anweisungen folgen, um unterschiedliche Schlüsselcodes zu finden, die dann an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet von Erie versteckt seien. Dazu gehörten Zeichnungen, Drohungen und detaillierte Karten. Das hört sich wirklich an wie die Geocaching, habe ich ja gesagt. Mhm. Das ist so. Hast du schon mal Geocaching gemacht?
Nee.
Ja, aber beim mache ja Geocaching, beim Geocaching ist es auch so, da hast du irgendwelche, ja. irgendwelche Zeichnungen, musst was entschlüsseln und so, ja, und so ging es auch. Ja, und würde er dann diese ganzen Schlüssel- und Zahlenkombinationen finden, die er brauchte, um sich von der Bombe zu befreien, dann ja, ist alles gut. Scheitern oder Ungehorsam würde dann aber den sicheren Tod bedeuten. Es gibt nur eine Möglichkeit für dich zu überleben und das ist die vollste Kooperation, stand immer auf diesen Notizen. Diese starke präparierte Bombe kann nur entfernt werden, wenn man diese Anweisung folgt. Handle jetzt, denke später oder du wirst sterben. Das stand da auch drauf. Alles machte den Eindruck, als hätte jemand eine perfide Schnitzeljagd geplant, deren Preis am Ende Wells Leben sein sollte.
Ja, nachdem Wells dann ja tot waren, folgten erstmal ein paar hektische Stunden, weil ja irgendwie keiner wusste, hat der Typ jetzt irgendwie die Wahrheit erzählt? Was ist mit diesen Zetteln? Was ist das für eine Schnitzeljagd? Die wollten ja erstmal, die mussten sich überhaupt erstmal ein Bild verschaffen. Und die Polizei begann dann diese Schnitzeljagd einmal nachzuvollziehen. Die erste Notiz war ja noch leicht verständlich. Da stand dann drauf, verlasse mit dem Geld die Bank und geh zum McDonald-Restaurant. Steig aus dem Auto und geh zu dem kleinen Schild im Blumenbeet, auf dem steht Drive-Thru Open 24 Hours. Neben diesem Schild liegt ein Stein, darunter klebt ein Zettel. Darauf findest du die nächsten Anweisungen. Also wirklich sehr detailliert wird das alles beschrieben, was die Bombengeisel tun soll. Wells fuhr ja auch direkt dorthin, also nachdem er die Bank mit dem Geld verlassen hatte, holte auch wohl diese zwei Zettel aus diesem Blumenbeet, die in die Peach Street darauf zu einem, naja, etwas weiter entfernten, bewaldeten Areal führen sollten, wo sich dann wiederum ein Container markiert mit orangefarbenem Klebeband, darin dann die nächsten Anweisungen befinden sollte. Als er quasi auf dem Weg in dieses zu diesem Container war, wurde er geschnappt. Die Ermittler nahmen dann jetzt die Spur genau dort auf. Sie fanden diese Zettel bei McDonald's. Sie sind zu diesem Container mit dem Klebeband hingefahren. Darin wiederum lag dann eine Notiz, die sie 3 Kilometer weiter südwärts zu einem kleinen Straßenschild führte, wo sich dann der nächste Hinweis in einem nahen Waldstück in einem Krug befinden sollte. Als sie dann dort ankamen, entdeckten sie zwar den Krug, doch dieser war leer. Wer auch immer dieses makabre Spiel da in Gang gesetzt hatte, musste also das Ganze irgendwie abgeblasen haben. Vermutlich, als eben die Polizei auf der Bildfläche erschienen war, es war ja auch sofort in allen Nachrichten, und da hatte vermutlich derjenige dann die Schritte der Polizei genau beobachtet und hat halt in dem Moment entweder die Zettel überall wieder rausgesammelt, wo er noch hin konnte, wo noch keiner geguckt hat, oder vielleicht hat derjenige die dort auch gar nicht erst verteilt, weil er vorher schon gemerkt hat, oh, der Plan geht schief, wie auch immer. Später im Laufe der Ermittlung fuhren auch nochmal Beamte des FBI die komplette Schnitzeljagdstrecke ab, mit dem Wissen eben auch, wie lange man Zeit gehabt hätte, bis diese Bombe explodiert. Und kamen dabei dann zu einer schlimmen Erkenntnis. Also sie wussten ganz genau, okay, da muss es ungefähr angelegt haben, dann ist sie explodiert, sind diese ganzen Dinge abgefahren. Und da war klar fürs FBI, es gab eigentlich überhaupt gar keine Chance für Wells, den Punkt zu erreichen, an dem er die Bombe hätte loswerden können. Und er war eigentlich von Anfang an zum Tode verurteilt. Ob er das wusste oder nicht wusste, ob ihm das klar war, wissen wir nicht. Aber Fakt ist, dass es diese ganze Schnitzeljagd, diese ganzen Aufgaben in der Zeit einfach nicht zu schaffen gewesen wären. Nun stellt sich halt aber auch die Frage, war jetzt Wells tatsächlich Opfer eines Mörders? Wir haben ja am Anfang schon gehört, ihm wurde da irgendwie gesagt, ja, und wenn du gefragt wirst, dann sagst du, das waren irgendwie drei Männer und dies und das. Klingt ja schon so, als ob er mit denen bekannt war, werden wir auch gleich noch hören. Ist halt die Frage, war er jetzt völlig unschuldig oder nicht? Er ging ja anscheinend davon aus, wenn, dann wird ihm eine Attrappe um den Hals gelegt. Jetzt war es plötzlich doch eine Bombe. Also war er eingeweiht oder glaubte er, einfach nur ein Opfer zu spielen? Das waren eigentlich nur ja einige von vielen Fragen, die sich die Ermittler da zu der Zeit irgendwie fragten. Und sie fragten sich zum Beispiel auch, was war überhaupt der Zweck dieser Schnitzeljagd? Warum sollte man eine Geisel am helllichten Tag in Erie rumlaufen lassen, irgendwelche Hinweise an öffentlichen Orten verteilen, wo sie eigentlich jeder entdecken kann? Und warum hatte man ausgerechnet Wells als Geisel gewählt? Das sind alles Fragen, die jetzt so noch überhaupt nicht zu beantworten waren. Und ja, man tappte dann erstmal im Dunkeln.
Ja, deswegen wollten die Ermittler auch unbedingt diesen Fall aufklären und bezogen sich schließlich, haben das FBI mit hinzugezogen, doch die sogenannten Bomb-Collar-Mörder, also Kragenbomber, die waren nicht zu finden oder der war nicht zu finden, man weiß noch nicht, sind es mehrere oder nicht mehrere. Und das Ganze sollte erstmal 7 Jahre lang so weitergehen. Ein weiterer Mord wird jetzt, interessant für diesen Fall. Am 20. September, gut 3 Wochen nach Wells Tod, kam es zu einem kuriosen Zwischenfall. Der Besitzer eines Hauses direkt neben dem Sendeturm wählte die Notrufnummer. Hier ist 8645 Peach Street, meldete sich ein gewisser Mr. Rothstein. In der Garage liegt eine, Achtung, gefrorene Leiche in der Gefriertruhe. Wenige Stunden nach dem Anruf saß Rothstein in Haft. Er erzählte den Polizisten, er habe sich wochenlang gequält, er habe daran gedacht, sich umzubringen und habe sogar einen Abschiedsbrief geschrieben, den die Ermittler dann tatsächlich auch auf seinem Schreibtisch fanden. Mit schwarzem Filzstift hatte Rothstein eine Entschuldigung formuliert an jene, die für mich und um mich gesorgt haben. Er identifizierte die Leiche in seiner Gefriertruhe als eine gewisse Jim Roden und sagte, er habe, oder ein Jim Roden, und er sagte, er habe ihn weder getötet, noch an seinem Tod irgendeinen Anteil gehabt. Die Notiz begann mit einer merkwürdigen Feststellung. Das hat nichts mit dem Fall Wells zu tun. Jetzt wird's interessant. Im Laufe der folgenden 2 Tage erklärte Rothstein der Polizei, wie der Tote in seine Kühltruhe gekommen sei. Mitte August habe er einen Anruf von einer Ex-Freundin erhalten, eine gewisse Majorie Deal Armstrong, mit der er in den 60ern und frühen 70ern liiert gewesen sei. Die Armstrong habe ihm erzählt, sie habe ihren Lebensgefährten James Roden nach einem Streit um Geld mit einer Flinte in den Rücken geschossen. Jetzt brauchte sie Hilfe, um die Leiche zu entsorgen. Klar, da rufe ich doch mal irgendwen an, den ich kenne.
Du rufst doch mal meinen Ex-Freund an.
Entschuldigung. Und die Spuren am Tatort in ihrem Haus in Erie, etwa 15 Kilometer von Rothsteins Haus entfernt, die mussten beseitigt werden. Rothstein tat, was sie verlangte. Die Leiche habe dann 5 Wochen lang in der Kühltruhe in seiner Garage gelegen. Sorgfältig habe er die Mordwaffe eingeschmolzen und die Metallstücke an verschiedene Orte in Erie County verteilt. Also er hat sich ja richtig Mühe gegeben. Also nicht zersägt, zerkleinert, er hat sie richtig eingeschmolzen, hat sie dann mal hier so was weiß ich, irgendwo ein Blumenbeet fallen lassen, so ungefähr. Aber eine Forderung konnte er dann doch nicht erfüllen. Er habe es nicht fertiggebracht, die Leiche wie geplant zu zermahlen. Das finde ich jetzt auch schon makaber. Jetzt erstmal frierst du den jetzt ein und dann machst du den auch noch kaputt und klein und ja. Daher habe er die Polizei dann angerufen, weil er nicht mehr weiter wusste, weil er Dale Armstrongs Rache fürchtete. Also er hat dann Angst bekommen. Am 21. September, einen Tag nach dem Anruf, wurde Dale Armstrong wegen Mordes an Roden verhaftet. Im Januar 2005, 16 Monate später dann, bekannte sie sich schuldig, erklärte sich jedoch für psychisch krank. Sie wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Nach 7 Jahren war ein Antrag auf frühzeitige Entlassung möglich. Oder wäre möglich gewesen. Rothstein selbst, der das Ganze ja erst ins Rollen gebracht hatte, hat die Verurteilung nicht mehr erlebt. Er war im Juli 2004 an Lymphdrüsenkrebs leider gestorben.
Ja, jetzt fragt ihr euch, was hat das Ganze jetzt mit dem Fall Wells zu tun? Also klar, wir haben gehört, dass es da auch an diesem Sendemast, da war dieses Haus von Rothstein und es ist auch irgendwie ungefähr um die gleiche Zeit passiert. Aber das war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, also nur drei Wochen später nach dem Bombenmordfall, überhaupt nicht im Blickfeld der Ermittler. Das wissen wir jetzt im Nachhinein, dass man eigentlich schon wahrscheinlich hätte 7 Jahre früher darauf kommen können. Denn, das FBI-Team war einfach zu sehr mit den Ermittlungen am Wells-Fall beschäftigt, sodass es sich um diesen Mord an Roden in der Zeit überhaupt gar nicht besonders gekümmert hat. Das war eine lokale Angelegenheit, die scheinbar nichts mit ihrem Fall zu tun hatte. Und es kam dann irgendwann dazu, dass dann im April 2005, also auch nach der Verurteilung von der Marjorie Dale Armstrong, dann ein örtlicher Polizist anrief, der gerade wegen einer anderen Mordsache mit Dale Armstrong gesprochen hatte. Also die hatte schon bereits mehrere tote Liebhaber, also auch der Roden war nicht ihr erster, also die hat immer mit der Polizei zu tun gehabt. Und jetzt war irgendwie ein anderer Fall dran, der vor Gericht gehen sollte und dementsprechend musste der Polizist da irgendwie mit ihr telefonieren. Und laut Dale Armstrong war Rothsteins Abschiedsbrief wohl ein Ablenkungsmanöver gewesen. Und der Mord an Roden hätte sehr wohl mit dem Pizzabomberfall zu tun gehabt. Als die FBI-Agenten dann daraufhin Dale Armstrong sofort aufsuchten, verlangte sie eine Verlegung vom Staatsgefängnis in Munchie in ein Gefängnis in Cambridge Springs. Das lag dichter an Erie dran, deswegen wollte sie gerne dahin. Und wenn diese Verlegung genehmigt werden würde und durchgeführt würde, würde sie dann alles erzählen, was sie wisse. Man erfüllte ihre Forderung daraufhin und verhörte sie schließlich zum Fall Pizzabomber. Wir nennen ihn jetzt mal Pizzabomber. In dem Verhör zeigte sich auch ihre bereits in früheren Prozessen dokumentierte Persönlichkeit. Also sie stand schon öfter vor Gericht und hat so ein Gutachten oder es wurde ein Gutachten über sie angefertigt. Und demnach litt Dale Armstrong unter einer bipolaren Störung. Sie war paranoid und narzisstisch. Sie redete ununterbrochen, ohne Punkt und Komma und schien unfähig, ihren Redeschwall zu kontrollieren. Einerseits bedauerte sie, nichts mit dem Plan zu tun gehabt zu haben. Einerseits beteuerte sie das, nichts mit diesem Plan, diesem Pizzabombermord zu tun gehabt zu haben. Andererseits gab sie aber zu, davon gewusst zu haben und die Küchentimer, die bei dem Bau der Bombe verwendet wurden, beschafft zu haben. Außerdem beteuerte sie, dass sie sich zum Zeitpunkt des Überfalls 1,5 Kilometer vom Tatort entfernt befunden habe. Sie gab auch an, dass Wells nicht nur Opfer, sondern auch Mitwisser war. Ebenso wie Rothstein im Übrigen, der Mann, der sie ja für den Mord an Roden angezeigt hatte. Und tatsächlich sei dieser, so versicherte sie, auch der Kopf hinter dem Ganzen gewesen. Ja, es wird ganz schön kompliziert.
Sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, haben wir es recherchiert? Gibt es eine Verfilmung schon dazu? Also
ja, habe ich auch mit in die unten in die Shownotes gepackt. Und zwar gibt es relativ neu, also nee, ist auch jetzt schon mehrere Wochen, Monate bei Netflix eine Miniserie. Und da ist dieser Fall auch Thema.
Ach, dann kann ich ja nachher Netflix gucken. Ja, ich habe mir zwar das Skript durchgelesen, aber ich habe natürlich, also die Links, die habe ich natürlich noch nicht alle angeklickt. Ich habe nur gesehen.
Nee, musst du unten mal gucken. Mir fällt gerade nicht mehr ein, wie das heißt, aber ich habe es aufgeschrieben.
Ah, okay.
Genau, kann man auf jeden Fall alles richtig angucken. Ist auf jeden Fall cool gemacht.
Ja, ja, Frage stellt sich jetzt ja, ja, wer ist denn nun der Drahtzieher? Bella sagte gerade Rothstein. Gucken wir doch mal. Während Dean Armstrong mit den Fingern auf Rothstein gezeigt hatte, belastete sie sich bereits selbst. Tatsächlich hatten die FBI-Agenten schon vor ihrer Aussage den Verdacht, dass Dean Armstrong hinter den ganzen Bombenmord an Wells und den mit der verbundenen Schnitzeljagd steckte. Im Laufe der Wochen hatten die Ermittler 4 verschiedene Informanten befragt, die erzählten, Dean Armstrong habe bis ins kleinste Detail über das Verbrechen geredet. Einer hatte sich Notizen zu dem Gespräch gemacht, unter anderem habe Dean Armstrong versichert, Roden getötet zu haben, weil er den Plan für den Banküberfall verraten wollte. Außerdem habe sie geholfen, Wells Halsumfang für die Bombe zu messen. Also das ist alles durchgeklügelt und ihr merkt schon, es hängt alles irgendwie zusammen. Also es ist richtig Potenzial für einen Film, finde ich. Es ist super. Ja. Ende 2005, ein paar Monate nachdem Dean Armstrong erstmals mit den FBI-Agenten gesprochen hatte, gelang ihnen ein weiterer Durchbruch. Ein Zeuge meldete sich und gab zu Protokoll, dass ein ehemaliger Fernsehtechniker, jetzt Crack-Dealer namens Kinney's Barnes, ebenfalls in den Fall verwickelt sei. Hoher Aufstieg, Fernsehtechniker, jetzt Crack-Dealer. Barnes hat ganz offen über den Plan geredet und der Zeuge, in diesem Fall sein Schwager, ging zur Polizei. Barnes saß zu dem Zeitpunkt bereits wegen Drogendelikten im Gefängnis. Aus Angst, noch länger hinter Gittern zu bleiben, zu müssen, ließ er sich auf einen Deal ein. Im Gegenzug zu einer Strafminderung würde er eine umfassende Aussage zu dem Verbrechen machen. Barnes bestätigte den Verdacht der FBI-Agenten, dass Dean Armstrong der Kopf hinter dem Pizzabomber-Komplott sei. Er behauptete, sie habe Bargeld gebraucht, damit sie ihn wiederum beauftragen könnte, ihren Vater umzubringen. Also diese gute Dean Armstrong-Dame, ja, man könnte sie so eine...
Faustdick hinter den Ohren, würde ich mal behaupten.
Man könnte sie als schwarze Witwe bald bezeichnen. Sie fürchtete nämlich, dass ihr Vater gerade sein komplettes Vermögen auf den Kopf haute, Geld, das sie aber erben wollte. Barnes beteuerte, dass er in die Details des Plans nicht eingeweiht gewesen sei. Das, was er wusste, brachte die Ermittlungen nun aber endlich voran und ja, jetzt konnte man zumindest mal ein bisschen Gas geben.
Ja, jetzt ging es dann endlich voran und am 10. Februar 2006 besuchten dann die FBI-Agenten Dean Armstrong erneut. Diesmal in Anwesenheit ihres Anwalts. Die Agenten erklärten Dean Armstrong, dass sie nun ausreichend Beweise gegen sie hätten, um sie des Mordes an Brian Wells überführen zu können. Daraufhin rastete sie vollständig aus, schlug mit der Faust auf den Tisch, beschimpfte sogar ihren Anwalt, bekam sich aber anscheinend irgendwann wieder ein und sprach dann mit den FBI-Agenten. Bei einem der nächsten Treffen war sie dann sogar bereit, mit den Agenten durch Erie zu fahren und ihnen zu zeigen, wo sie an dem Tag genau war, an dem Wells die Bank überfallen hatte. Und am Ende der Fahrt hatte sie zugegeben, an mehreren Stellen gewesen zu sein, die mit dem Verbrechen in Verbindung standen. Dann erklärte sie den Agenten noch, sie würde keine weiteren Informationen preisgeben, es sei denn, man sichere ihr Immunität zu. Doch das war eigentlich schon zu spät. Also war eine nette Idee von ihr, aber leider zu spät, denn die Frau, die ja bekanntlich nie aufhören konnte zu reden, hatte schon viel zu viel gesagt. Ja, und so konnte die Polizei jetzt also an die Öffentlichkeit gehen und ihre Erfolge auch mal in einer Pressekonferenz erzählen.
Genau. Im Juli 2007, einen Monat vor Wells vierten Todestag, gab die Staatsanwaltschaft in Erie eine Pressekonferenz anlässlich einer wichtigen Entwicklung in diesem Fall. Die Bundesanwältin Mary Bees Beauchamp oder Butchernen, ja, ist etwas schwierig auszusprechen, das kennt er ja schon bei mir, stand vor einer Batterie von Fernsehkameras und verkündete, die Untersuchung sei beendet. Neil Armstrong und Barnes seien angeklagt, das spektakuläre Verbrechen verübt zu haben, nach einem Plan, den Neil Armstrong entworfen habe. Die Staatsanwälte gingen zudem von weiteren Mitverschwörern aus. Einer davon sei Rothstein gewesen und Wells, das angebliche Opfer, habe auch dazu gehört. Die Anklageschrift stützte sich nun auf Informationen, die man aus mehr als 1000 Verhören im Laufe von fast 4 Jahren zusammengesetzt hatte. Wells sei von Anfang an involviert gewesen. Er war einverstanden, die Bank zu überfallen mit einer Vorrichtung um den Hals, die er für allerdings für eine Bombenattrappe gehalten hat. Aber wir haben ja gehört, er hat ja relativ schnell gemerkt, da ist was nicht richtig, ne? Die Schnitzeljagd, so habe man ihm gesagt, sei lediglich eine Liste, um die Polizei in die Irre zu führen. Sollte er geschnappt werden, könnte er die bedrohliche Instruktion als Beweis dafür vorlegen, dass er nur Befehle ausgeführt hatte. Ja, pfiffiger Plan. Ja, doch nach und nach habe sich Wells von einem Mittäter in einen widerspenstigen Teilnehmer verwandelt. Irgendwann wurde Wells auf Kreuz gelegt, die Bombenattrappe stellte sich als echte Bombe raus, haben wir schon gehört, und er war plötzlich eine echte Geisel. Und die Schnitzeljagd wurde von einer geschickten Irreführung zu einem realen Wettlauf gegen die Zeit. Wells Familie saß bei den Presseleuten und war fassungslos. Eine seiner Schwestern schrie immer wieder Lüge, während Butchern, die Staatsanwältin, die Erklärung verlas. Also man hat es nicht geglaubt, was da abgegangen ist. Fassungslos. Aber die Ermittlungen haben das halt ergeben.
Ja. Wir fassen nochmal zusammen, also der Wells soll also laut Staatsanwaltschaft Mittäter, Mitwisser auf jeden Fall auch gewesen sein. Der Kopf der ganzen Bande ist hier die Frau Neil Armstrong. Und dann haben wir bereits einen toten Mitwisser, den Rothstein und den Barnes, der ja da quasi als Kronzeuge aufgetreten ist. Die Verwandten von Wells, die waren nicht die einzigen Zweifler. Diejenigen, die den Fall genau verfolgt hatten, für die war die Erklärung der Behörden tatsächlich ausgesprochen unbefriedigend. Warum sollte Wells bei einem solchen Plan mitgemacht haben? Also schließlich muss er dann ja gewusst haben, dass er am Ende drauf geht. Also war ihm die Gefahr bewusst, in der er sich befand, und konnte Neil Armstrong mit ihren zahlreichen psychischen Problemen tatsächlich auch eine derart komplexe Schnitzeljagd, ein derart komplexes Verbrechen geplant haben? Das sind halt alles so Fragen, die irgendwie, die ich auch merkwürdig finde, so, ne, beim Lesen.
Ja.
Und schon eine Woche später stellten sich auch immer neue Fragen, als dann herauskam, dass das FBI die gesamte Schnitzeljagd für einen schlechten Scherz halte. Denn ne, wir hatten ja gehört, dass die Bombe so konstruiert war, dass jeder versucht, sie zu entfernen, hätte sie sofort ausgelöst, die Zeit hätte nicht gereicht und so weiter und so fort. Und Wells Tod war also fest eingeplant. Dementsprechend, ja, irgendwas ist da nicht ganz rund. Oder zumindest sagen wir mal so, für eine Seite. Eine Seite findet, dass es nicht ganz rund. Staatsanwaltschaft hat so ihre eigene Erklärung. Naja, es kommt aber trotzdem zu den Prozessen. Und da wirst du jetzt uns noch mal ein bisschen was erzählen.
Genau, Prozesse und natürlich auch die Verurteilung. Und zwar im September 2008 hat sich dann Barnes zur Verschwörung sowie zu den Waffendelikten im Pizzabomberfall für schuldig befunden. Er wurde zu 45 Jahren Haft verurteilt, doch er hoffte auf Strafminderung, weil er bereit war, gegen Neil Armstrong auszusagen. Der Prozess gegen Neil Armstrong verzögerte sich hingegen immer wieder. Zunächst urteilte ein Bundesrichter, Neil Armstrong sei geistig nicht in der Lage, sich vor Gericht zu verantworten. Als man sich schließlich für fähig hielt, sich Richter und Geschworene zu stellen, erhielt sie die Diagnose Drüsenkrebs. Das Verfahren wurde erneut aufs Eis gelegt, während sie auf die Prognose wartete. Der Richter erhielt die Einschätzung des Arztes im August 2010. Neil Armstrong habe noch 3 bis 7 Jahre zu leben. Die Staatsanwaltschaft entschied sich dafür, weiterzumachen. Der Prozessbeginn wurde dann für den 12. Oktober 2010 angesetzt, also vor gut 8 Jahren. Zu Beginn des Prozesses wurde das umfangende Beweismaterial von der Staatsanwaltschaft vorgetragen. Da gab es also jede Menge, die ganzen Zettel, die da von der Schnitzeljagd, diese ganzen Waffen und was weiß ich, was da gebaut wurde, dieser Gehstock da. Auch Barnes sagte, wie vereinbart, gegen Neil Armstrong aus. Barnes bestätigte, dass sie den Plan entworfen und Mittäter angeworben habe. Rothstein sei von ihnen, Dortmund. Rothstein sei einer von ihnen gewesen, Wells ein weiterer, den sie mit einem Anteil von der Beute geködert habe. Erst am Nachmittag des Verbrechens, als Wells die Pizzen zu dem Sendemast brachte, sei für Wells ersichtlich gewesen, dass er die ganze Zeit verarscht wurde. Als er versuchte wegzulaufen, wurde er überwältigt und man schloss ihm mit vorgehaltener Waffe die Bombe um den Hals, so wie wir es euch erzählt haben. Also er war total eingeweiht, aber hat dann erst gemerkt, ach, hier werde ich ja verarscht, verklapst, hinters Licht geführt und dann ist ja das passiert, was wir euch gerade vorgetragen haben.
Ja. Also Barnes sagt eigentlich hier in seiner Aussage genau das aus, was das FBI sich vorher zusammengereimt hat. Das finde ich ist auch nochmal etwas, was man mal so stehen lassen kann. Ja. Entweder das FBI war sehr gut, was man ihnen ja wünschen kann, oder Barnes wusste, was das FBI denkt. Wie auch immer. Lassen wir das mal so stehen, das ist meine Meinung. Während Barnes Aussage flüsterte Dale Armstrong, also die war ja mit dabei vor Gericht, denn die ganze Zeit auch immer aufgebracht mit ihrem Anwalt. Mehrere Male schrie sie auch, du bist ein Lügner. Und am 26. Oktober 2010, also dem 8. Prozesstag, bekam Dale Armstrong dann schließlich auch die Gelegenheit, ihre Version der Ereignisse vorzutragen. An zwei Tagen insgesamt machte sie dann 5,5 Stunden lang den Zeugenstand quasi zu einer Bühne. Also sie zelebrierte das richtig. Sie schrie und sie zeterte, sie verhöhnte eigentlich alle, selbst ihren Anwalt. Mehr als 50 Mal versuchte der Richter irgendwie da einzugrätschen, oftmals vergebens, um sie dann irgendwie zu beruhigen. Aber wir haben ja gehört, sie ist eine sehr laute Persönlichkeit, die, wenn sie einmal angefangen hat zu reden, noch nicht mehr aufhört. Und das war ihre Bühne und sie hatte natürlich mit allem nichts zu tun. Und am ersten Tag im Zeugenstand beteuerte sie dann auch unter anderem Wells überhaupt gar nicht gekannt zu haben. Es kam auch noch dazu. Sie sagte aus, ich habe Brian Wells niemals getroffen, ich habe Brian Wells niemals gekannt, nie. An dem Tag, als er starb, habe ich zum ersten Mal von ihm gehört. Ich habe es in den Nachrichten gesehen. So, ja, kann man natürlich jetzt glauben, was man will. Die Jury kaufte es ihr auch nicht ab. Nach 11-stündiger Beratung fällte sie dann das Urteil, das da hieß, schuldig in allen drei Anklagepunkten, also bewaffneter Banküberfall, Verschwörung und Einsatz einer in Anführungszeichen zerstörerischen Vorrichtung, wie es da heißt, in einem Gewaltverbrechen. Am 28. Februar 2011 wurde Marjorie Dale Armstrong dann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. 7,5 Jahre nach der Tat waren also dann die Rätsel dieses spektakulären Falls dann endlich gelöst. Also zumindest deuten das so die meisten Beobachter so diesen Schuldspruch zu Dale Armstrong, aber wir haben ja gehört, es gibt da auch so manche Zweifler.
Ja, unter anderem zweifelte ein FBI-Agent namens Jim Fisher daran. Er verfolgte den Fall genau, obwohl er nicht Teil des Ermittlerteams war. Also er hat einfach mal geguckt, was die Kollegen da so machen, aber das war für ihn alles ein bisschen komisch. Er hatte damals.
Ja, ich glaube, er war damals schon quasi in Pension oder so.
Ja, irgendwas.
Er war schon nicht mehr aktiv.
Ja, so war das auch. Der war irgendwie, so. Polizist oder FBI-Agent in Rente.
Genau.
Er hat dann so ein bisschen Hobby gemacht, was sein ehemaliger Beruf war. Ja, er hat nämlich damals die Berichterstattung im Fernsehen sich angeschaut und hatte Schwächen für ungelöste Kriminalfälle. Der ehemalige Professor für Strafrecht studierte wie besessen die Medienberichte und jedes Beweisstück, das vom FBI präsentiert wurde. Laut Fischers Einschätzung war es unmöglich, dass jemand wie Dale Armstrong das Komplott geplant habe. Fischer verweist auf das Profil, dass die BAU, das ist die Profiling-Abteilung des FBIs, also Abkürzung.
Die BAU.
Ja, oder BAU. BAU, BAU.
Die BAU.
Die BAU, ja, das ist hier die BAU, also die BAU. Ja, ich muss mir mal umdenken, Deutschland BAU, ja klar, ist Englisch BAU. Also das sind die Profiler vom FBI, von, die haben ja ein Profil erstellt von den Drahtziehern, die den Plan erstellt haben. In dem Profil heißt es, dass die BAU es noch immer der Meinung ist, dass es sich um viel mehr als einen einfachen Bankraum handelt. Das Verhalten in diesem Kriminalfall wurde choreografiert vom Kragenbonger im englischsprachigen die Medien und so weiter immer vom Kollarbomber, also Kragenbomber, Kollarbomber, der von außen zuschaut und von einem schriftlichen Drehbuch andere zu dirigieren versucht. Also das war irgendwie, ja, erinnert so ein bisschen ja an den ein oder anderen Film, wo dann auch Taten kontrolliert wurden.
Choreografiert wurden.
Ja, ja, mach dies, mach das und ich beobachte dich. Wegen der ganzen Komplexität dieses Verbrechens ist die BAU davon überzeugt, dass der Täter multiplen Motiven gefolgt ist und Geld nicht an erster Stelle stand. Mit anderen Worten, der Banküberfall war nicht das eigentliche Ziel. Wer auch immer den Raub geplant hatte, dem war es egal, ob Wells das Geld abliefert oder nicht. Er wollte ein faszinierendes Rätsel in die Welt setzen. Eines, das es noch viele Jahre allen Lösungen zu entziehen war, würde dann die Polizei vergebens nach Erklärung suchen lassen. Oder andere Leute podcasten darüber.
Ja. Oh, Entschuldigung. Fischer ist. Und es ist also wohl gemerkt, dieses Profil sozusagen, das lag dem FBI ja vor. Das hat ja das FBI erstellt während den Ermittlungen. Und wenn man das jetzt so sieht, finde ich auch. Das ist ja irgendwie, das klingt schon ziemlich komplex für eine sehr psychisch angeschlagene Frau. Also die hätte ich jetzt auch nicht in diesem Profil wiedererkannt, aber naja, hören wir mal weiter.
Ja, Fischer ist nämlich der Überzeugung, dass nichts davon zur Person Dale Armstrong passt. Für Fischers klingt es vielmehr nach einer Beschreibung von Bill Rothstein und verweist wieder auf das FBI-Profil, in dem stand, der Kragenbomber ist vertraut mit vielen verschiedenen Elektrowerkzeugen und Profilmaschinen. Er sei eine genügsame Person, die Reste aller möglichen Materialien aufbewahrt, um sie irgendwann wieder zu verwenden. Und er sei ein Mensch, der stolz ist, verschiedene Dinge bauen zu können. Ja, das war dann wohl eher der Kandidat Rothstein, auf den das wohl besser passte und nicht auf die gute Frau Dale Armstrong. Aber verurteilt sind sie ja nun mal und ich weiß, also wenn ich immer meine tollen amerikanischen Anwaltsserien sehe, man kann nie für ein Verbrechen ein zweites Mal verurteilt werden oder so ähnlich, sagen die da immer. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
Ja, aber bei der Rothstein, der ist ja sowieso, also der ist ja hin.
Der war ja tot, aber selbst wenn er noch leben würde und er wäre verurteilt worden und wäre dann so als Mittäter rangenommen, hätte man jetzt nicht sagen können, jetzt ist er ja doch der Haupttäter, dann hätte
ja,
man.
Ja, könnte sein, dass das dann durch wäre, das Thema, ja.
Ja, das Thema wäre durch, glaube ich.
Aber ich denke auch, also irgendwie dieses Profil passt doch tatsächlich eher zu irgendwie so einem Bastler-Typ irgendwie, ne? Also so genau wie halt Bill Rothstein war. Und für diesen ehemaligen FBI-Agenten war das auch ganz klar eher das Profil, also ne, der Mensch, der da eben da im Sendemast wohnte. Und das da mit der Gefriertruhe da irgendwie alles ja auch komischerweise relativ zeitgleich irgendwie ans Licht brachte und so weiter. Also das ist halt so die andere Sichtweise sozusagen. Also selbst das FBI intern ist sich da nicht einig sozusagen. Es gibt verschiedene Meinungen, welche davon jetzt am Ende natürlich die Wahrheit ist, wissen wir auch nicht. Aber so habt ihr das wenigstens mal alles gehört. Und Fischer, der ehemalige FBI-Agent, hatte übrigens noch mehr überzeugende Beweise sozusagen, denn der Drahtzieher sollte ja mittels eines schriftlichen Drehbuchs dirigieren, was offenbar auch nur ihm zugänglich war und so weiter. Also das war ja so das Profil dieses Menschen und das hätte die Dale Armstrong so gar nicht gemacht. Das haben wir ja auch gehört, die ist ja auch eher sehr, wie nennt man das, explosiv, so, also irgendwie etwas nach einem Plan verfolgen und so, das wäre jetzt nicht typisch, was man denkt, was zu ihrem Profil passt. Und ja, nach Fischers Ansicht spielte Rothstein von Anfang an mit den Ermittlern. Er hackte die Schnitzeljagd zumindest seiner Meinung nach teilweise aus, um sie auf eine falsche Spur zu hetzen, womit sie in den kostbaren Tagen dann nach dem Raut wertvolle Zeit vergoldeten. Und dann war da ja auch noch der Anruf, da, wo er von der Leiche erzählt hatte. In dem Fall zeigt er dann ja auf Dale Armstrong ganz geschickt und wand sich da irgendwie raus, hat also schön für Verwirrung gesorgt und ja, schön für Ablenkung gesorgt sozusagen. Und er wusste, also so die Meinung von Fischer, er wusste, wenn er sich nicht selbst an die Polizei gewandt hätte, dann hätte es Deal Armstrong oder einer der anderen Mitwisser getan. Und darum zog er Deal Armstrong in den Fall Roden mit hinein, bevor sie ihn quasi verpfeifen konnte, während er sich zugleich im Pizzabomberfall ahnungslos gab. Selbst auf dem Totenbett stritt Rothstein übrigens jegliches Wissen damals noch über den Pizzabomberfall ab, obwohl er daher auch eigentlich gar keinen Grund mehr gehabt hätte, etwas zu verbergen. Bis zu seinem Todestag hielt Rothstein sich bedeckt. So wie Fischer es formulierte, er kontrollierte das Narrativ. In einem Schlussplädoyer des Deal Armstrong-Prozesses schrieb Staatsanwalt Piccinini, das Verbrechen als einen, so wörtlich, grotesken, wahnwitzigen, hoffnungslos gescheiterten Plan. Ja, wäre der Raub das eigentliche Ziel gewesen, dann wäre das eine ziemlich genaue Zusammenfassung, aber Fischer glaubt ja, es sei gar nicht ums Geld gegangen. Rothstein, der es in seinem Leben eigentlich nie zu etwas gebracht hatte, wolle eigentlich viel mehr seine Genialität beweisen, indem er eben ein Verbrechen beging, das rund um den Globus Schlagzeilen machte, hat er ja auch geschafft oder wer auch immer, und die Behörden eben jahrelang vor ein Rätsel stellte. Er suchte sich Mittäter, die er kontrollieren konnte, und hielt entscheidende Einzelheiten des Plans vor ihm geheim. Ja, eine Taktik, die auch die Ermittlungen weiter verkomplizieren sollte, aber eben auch seine Mittäter in Sicherheit wiegen sollte. Genau.
Ja, das soll's gewesen sein mit dem Pizzabomber. Ich hoffe, wir haben euch den Geschmack an leckerer Pizza jetzt nicht genommen und ihr werdet noch nachher Pizza essen. Ich möchte mir kurz an dieser Stelle.
Was meinst du? Was findest du was findest du wahrscheinlicher? Was denkst du? Ist der wirklich so an der Nase herumgeführt worden oder war ihm sein Leben eh egal und er wusste alles von Anfang an oder?
Ich finde die Story, dass er bis zu dem Punkt, wie er zu den Sendemasten gekommen ist, da war er voll eingeweiht. Und dann ist es wahrscheinlich wirklich so gelaufen, so wie man es halt auch vermutet hat, dass er dann mehr oder weniger ja verarscht geworden ist oder verklapst worden ist, hinter das Licht geführt worden ist. Für mich stellt sich die Frage, wer ist jetzt wirklich der Drahtzieher oder so? Ich meine, klar, wir können auch nur mit den Informationen leben, die wir im Netz finden. Man weiß natürlich auch nicht, ob alles so wirklich so preisgegeben wird oder ob da immer noch Sachen am Laufen sind, ob da noch irgendwelche Anwälte am Machen sind und dann noch irgendwelche Gutachten erstellt werden oder so. Traut man einer Frau sowas zu? Oder traut man es dann doch lieber einem Mann zu, wie dem Rothstein, dass er sich da sowas bastelt oder macht oder tut? Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Ich fand es zumindest also in meiner ganzen Podcast-Zeit hier mit einer der interessantesten Fälle, auch wenn wir viele Hörer haben, die sagen, ja, muss blutig und dramatisch sein und Satanistenmord und was nicht alles. Klar, kommt alles noch. Aber ich finde, das war jetzt irgendwie mal, wo ich sage so, ja, das war jetzt so ein richtig mysteriöser Kriminalfall. Ich möchte mir kurz noch an dieser Stelle entschuldigen, bei mir hat es ständig geplinkt und gepiept. Ich hatte zwar irgendwie alles am Handy ausgestellt, aber habe festgestellt, dass das am Computer dann nochmal plinkplong, die ganzen Messenger. Also, aber das ist ja hier auch keine Profi-Aufnahme, wir machen es ja nach von nebenbei.
Hat die.
Ja, dann blinkt es und macht es, mal tut es. Ich meine, bei Bella fährt andauernd irgendwelche Autos vor der Tür vorbei. Ist halt einfach so. Bella wohnt halt.
Ich glaube, heute waren sie relativ ruhig hier.
Ja, also ja, wenn man genau hinhört, dann hört man sie auch. Ja, ist halt einfach so. Wir können uns kein professionelles luftdichtes Studio leisten. Aber vielleicht, die Entschuldigung dafür ist, vielleicht sollte ich meine ganzen Messenger vorher einfach mal alle ausmachen. Aber ich bin wichtig. Ja, ein wirklich schöner, toller Fall. Ich hoffe, er hat euch auch gefallen. Also ich hatte Spaß daran und ja, ich weiß nicht, Krimi-Rätsel, habt ihr keinen Spaß daran? Habt ihr keinen Bock? kommt irgendwie nichts oder ist zu schwer?
Ich weiß es nicht.
Vielleicht ist auch, keine Ahnung, der Elan langsam weg. Vielleicht ist Krimi-Rätsel mittlerweile langweilig.
Also ich weiß es nicht. Also wir
müssen ja auch keinen dazu zwingen, ihr Krimi-Rätsel.
Nein, um Gottes Willen. Also ich habe mir überlegt, das ist jetzt nicht mit Bella abgesprochen. Also wir ziehen das jetzt auf jeden Fall mit diesem Krimi-Rätsel noch bis zur nächsten Folge durch. Dann machen wir ja erstmal ein kleines Päuslein. Also spätestens beim nächsten Mal würden wir es auflösen, wenn es keiner errätselt.
Okay, das ist ein Deal.
Ja, weil ich das.
Hier wieder ein schönes Auto. Hast
ja,
du gehört?
Ja, ich sag ja. Das hört man. Das ist halt so. Man kann auch mal hier einen Messenger rumploppen. es ist so. Was wollte ich sagen? Jetzt ist mir das Auto komplett aus dem Konzept. Das ist mir voll vom Bug gefahren. Komplett aus dem Konzept. Nee, ja.
Du willst es noch weiterziehen, eine Woche.
Nee, weil.
Pause und dann
weil,
kommt ein neues Krimi-Rätsel oder was auch immer.
Weil, ich wollte gerade sagen, weil wir haben ja auch gerade kein Krimi-Rätsel, oder?
Nee.
Das ist es nämlich. Also neues Krimi-Rätsel bräuchten wir schon. Bella kann euch das Krimi-Rätsel ja nochmal vorlesen.
Sehr gerne. Es lautet wie folgt. Abends und morgens war er sauber und rein. Sein uniformiertes Doppelleben machte ihn zum Mörder und das darf so nicht sein.
Ja, und nach wie vor gilt das Angebot, dass ihr uns bei Twitter anschreiben könnt oder bei Facebook anschreiben könnt. Fragen, die mit Ja und Nein zu beantworten sind, werden wir euch dann gerne beantworten. Ich habe mir überlegt, ich gebe euch noch einen kleinen Spoiler, einen kleinen Hint. Michaela. So, also, ich weiß, dass Bella hat schon gegessen. Das ist auch neu. Ich habe auch vorher schon gegessen.
Das ist alles durcheinander hier. Was ist hier heute los?
Ja, normalerweise essen wir mal hinterher. Ich habe auch vorher gegessen.
Richtig.
Ja, Bella hat schon gegessen. Ich werde gleich zu meinen Freunden, wie gesagt, das war eine super Überleitung zu meinen Bekannten.
Mama Mia fahren.
Nee, es heißt nicht Mama Mia bei uns, aber ja, aber ich werde in die Pizzeria fahren. Und wenn ich nach Hause komme, jetzt kann ich nicht auch mal eine Entschuldigung sagen, ich habe nicht mal ein Problem. Wenn ich immer Skripte lese oder so, Sachen, die ziemlich groß geschrieben sind, ich weiß nicht, wie es dir da geht, die überlese ich gerne. Ich habe mir ja die ganzen, ist so, ich habe die ganzen Links gelesen, so, was haben wir verlinkt, Wikipedia, Spiegel, Stern, so die üblichen Verdächtigen, wo wir unsere Informationen her haben oder Bella Herd oder so. Ganz oben drüber steht, Netflix-Miniserie Evil Genius.
Genius.
Ja, Genius. Ich hab's ja nicht so mit dem Englisch. Ich habe ja nur das.
Ja, macht ja nichts. Deswegen bin ich ja sehr gerne.
Ich habe ja nur das Schul Oxford Englisch gehabt, aber du brauchst beruflich, glaube ich, besseres Englisch, ne?
Yes, I do.
Das ist es. Also, ich gucke jetzt diese Evil Miniserie nachher. Hast du sie gesehen? Sind das mehrere?
Nee, ich habe sie nicht komplett gesehen. Ich habe, wie heißt das? Nee, nicht Spoiler, hier Teaser davon gesehen. Das ist quasi so eine Miniserie. Also das sind auch nicht viele Folgen immer.
Und über verschiedene Fälle wahrscheinlich.
Ja, genau. Und in dem einen, oder haben die erst einen jetzt draußen? Bin ich mir gar nicht sicher, ob es schon mehrere quasi Staffeln jetzt gibt. Jedenfalls ist dieser Pizza-Bomber oder Collar-Bomb-Murder ist eben Teil dieser Miniserie. Es ist eine Staffel davon.
Juhu.
Von Evil Genius. Also guckt euch das an, ist bestimmt cool.
Alles klar. Mir war es wieder ein innerliches Blumenpflücken mit dir zu podcasten, Bella.
Aber Hallöchen.
Du wirst jetzt den Rest der Weinflasche dir wahrscheinlich auf dem Sofa eine Birne hauen, vermute ich mal. Oder ist schon alle? Ich weiß es nicht.
Nee, das bleibt hier schön bei einem Glas.
Ach, das ist ja langweilig.
Ich will ja auch alleine trinken, macht ja auch keinen Spaß. Jetzt so mit dir zusammen ist es nett, aber alleine trinken ist doof.
Müsste ich meine Frau mal rufen, ich hätte noch ein Rosé anzubieten und einen Rotwein. Damit könnte ich dienen und dann können wir hier noch ein bisschen, dann können wir eine Weihnachtsfolge produzieren und reden dann, wenn wir so jeder so eine halbe Flasche Wein hat, dann können wir sagen, so nächste Woche fällt aus, jetzt da habt ihr Weihnachten im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Spaß.
Du bist in der Pizzeria erwartet.
Nee, ich will eigentlich noch ein bisschen hier schneiden und tun. Vielleicht schaffe ich das wirklich noch hier fertig zu machen, aber ich muss ja deinen einen Versprechler, den ihr nicht hört.
Entschuldigung.
Ja, macht ja nichts. Aber ist ja so. Ich kann kein Englisch gut, du kannst dich öfter mal versprechen. Und WhatsApp und Telegram und das neue Ding hier, kennst du Slack?
Ja, das haben wir in der Arbeit.
Ja, wollte ich gerade sagen, das klingt sehr professionell. Das klingt ja, hier auch rum. Ja, lange Rede, kurzer Sinn.
Interesting.
Ich freue mich auf eine weitere Folge in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns wohlgesonnen, schickt uns Krimi-Rätsel, schreibt uns Kommentare. Wie auch immer, ich sage vielen Dank. Und wie immer, die liebe Bella hat das letzte Wort. Tschüss!
Ja, da bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen schönen Nikolausabend wünsche. Ich hoffe, ihr seid alle reich beschenkt worden. Und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann!
Case closed.